Kulturton. Kulturton.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kulturton Unikonkret Magazin, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad. Am Mikrofon ist Anna Obererlacher. In der heutigen Sendung befassen wir uns damit, wie KI in der Wissenschaft eingesetzt werden kann und damit, welche Bedeutung das Konzept der Zeit in der Philosophie hat. Abschließend geben uns Franziska Heubacher und Mona Erhardt, zwei der Frauen hinter Innsbruck International, Einblicke in das Konzept und Programm der Kunstbiennale. Als erstes hören wir einen neuen Beitrag aus der Reihe KI-Update von Uli Sanighausen, diesmal mit den neuronalen Netzen des Machine Learnings, die von der Funktion des Gehirns inspiriert werden. Nun gibt es Versuche, mit Machine Learning Modellen zu erfahren, wie sich verschiedene Medikamente in Narkose auf das Gehirn auswirken könnten. Freirad hat das Experiment unter die Lupe genommen und das Gespräch zwischen Klaus Sanighausen und Konstantin Scheffold, zwei Physikstudierende der Ruprechts-Karl-Universität Heidelberg, mitverfolgt.
KI-Update. Heute präsentiere ich eine Außenreportage von meinem Bruder Klaus Sanighausen. Im beschaulichen Heidelberg am Neckar studierte er mit Konstantin Scheffold Physik an der Ruprechts-Karls-Universität. Inzwischen arbeiten beide an ihrer Masterarbeit. Konstantin versucht, das Gehirn von Mäusen in einem Machine-Learning-Modell abzubilden. Konkret, wie verschiedene Medikamente sich in der Narkose im Gehirn auswirken. Hören wir mal rein. Intro ab.
Okay, hallo Konstantin, schön, dass wir dich hier im Podcast haben. Magst du uns allgemein mal erklären, was du so machst?
Ja, auch hallo zurück an dich, Klaus, und an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und konkret arbeiten tue ich an dem Thema Anästhesie. Uns geht es darum, zu verstehen und zu rekonstruieren, wie das Gehirn auf Anästhesie reagiert und wie es das Gehirn als System verändert.
Okay, du hast ja über die Zeit gemessen die Aktivität von verschiedenen Neuronen in Mäusegehirn und das kann man sich dann so als Wellenlinie vorstellen. Und wie sehen dann verschiedene Dynamiken oder verschiedene Zustände dieses Systems aus?
Das kann man teilweise sehr deutlich sehen, zum Beispiel mit Ketamin, da sieht man sehr deutlich gar nichts. Also da ist einfach die neuronale Aktivität in dem Bereich, wo wir gemessen haben, so gering, dass wir teilweise nur ein Spike haben auf irgendwie 5 Minuten. Dann bei Fentanyl zum Beispiel sieht man schon mehr Aktivität, aber deutlich lokalisierter, also weniger im Zusammenhang. Und an der Stelle, wo wir dann uns die Aktivität im Hirn zum Beispiel einer Wachenmaus angucken, da sehen wir dann sehr viel mehr Vielfalt. Also wir haben dann Neuronen, die teilweise sehr schnell feuern. Wir haben Neuronen, die ein festes Muster haben, das sie wiederholen. Wir haben Neuronen, die teilweise sehr wenig Aktivität haben, ja.
Reicht es denn, einfach diesen Teil aufzunehmen, die ihr aufnimmt, oder müsstet ihr eigentlich ein Bild des gesamten Gehirns haben?
Also, grundsätzlich, was wir da versuchen, wir haben große, komplexe Systeme, die stark miteinander vernetzt sind und wir haben irgendwie Zugriff auf die, eben zum Beispiel in unserem Fall ein paar Neuronen, und wir versuchen daraus die gesamte Dynamik zu rekonstruieren. Und die Frage, ob das grundsätzlich geht, ist erstmal berechtigt und natürlich nicht immer und uneingeschränkt. Aber auch wenn wir nur 500 Neuronen gemessen haben, es gibt ja noch weitere 1000 Neuronen, die auf diese Neuronen einwirken und wiederum weitere 1000 Neuronen, die auf diese Neuronen einwirken. Und so kann man auch schon mit wenig Messpunkten viel Rückschlüsse auf das gesamte System schließen. Aber wie immer in Machine Learning gilt natürlich, mehr Daten sind mehr Daten. Und die Rekonstruktion wird natürlich auch besser, je mehr und vollständiger ich das System habe, je länger die Daten ich messe und ähnliches.
Okay, wenn ich höre, ihr versucht dieses System zu rekonstruieren, denke ich als Physiker immer, ich mache Messungen, dann überlege ich mir eine Gleichung, die diese Messung beschreiben könnte, und dann überlege ich und dann schaue ich, ob meine Gleichung, meine Theorie mit den Messungen übereinstimmt. Warum funktioniert das im Gehirn nicht?
Ja, das Problem im Gehirn oder beziehungsweise in jeder Anwendung in der Realität ist Chaos. Das haben viele vielleicht schon mal gehört, und damit meine ich nicht, das Zimmer ist nicht aufgeräumt, sondern ich meine die Art von Chaos, die viele unter dem Schmetterlingseffekt kennen. Also ein Schmetterling schlägt mit seinen Flügeln und beeinflusst einen Orkan oder löst einen Orkan aus. Chaos bedeutet nicht, dass wir kein deterministisches System haben, sondern Chaos bedeutet nur, dass winzig kleine Änderungen zu sehr großen Auswirkungen führen könnten. Und das ist dann eben auch die Schwierigkeit bei unseren Rekonstruktionen. Was wir eben versuchen, ist am Ende des Tages nicht jedes einzelne Molekül, nicht jedes einzelne Neuron exakt nachzuvollziehen, sondern die qualitativen Eigenschaften.
Wie versucht ihr das jetzt mit dem Machine Learning-Algorithmus zu verstehen?
Also, was wir konkret benutzen, sind sogenannte Recurrent Neural Networks. Das ist eine Art von neuronalen Netzwerken, die nicht einfach nur von einem Input auf einen Output mappen, sondern gleichzeitig dann auch wieder den Output weiter wiederverwenden. Also das kann man sich wirklich so vorstellen, da wird einfach immer dasselbe durchgejagt und das nennt man dann den inneren Zustand des Netzwerkes.
Das heißt, ihr guckt euch zum Beispiel die, wenn ihr jetzt diese Zeitreihe habt von Gehirnaktivität, dann ist das, was das Netzwerk macht, es schaut sich die Gehirnaktivität zu einer Zeit an und versucht, die Gehirnaktivität zur nächsten Zeit vorherzusagen. Und das tut es aber immer mit der gleichen Operation, richtig?
Genau. Also wir haben am Ende des Tages einfach nur, lernen wir eine Regel. Ich habe den Zeitstep jetzt, ich möchte den nächsten Zeitstep wissen.
Wie funktioniert das denn konkret, dass das Netzwerk das lernt?
Ja, also im Prinzip ist es wie bei jedem anderen Machine Learning Problem. Ich habe einen Input, ich habe einen Output und ich habe eine Ground Truth. Also ich habe einen Datensatz, ich habe mein Netzwerk, ich tue einen Zeitstep rein, sage den nächsten voraus und vergleiche das mit dem tatsächlich nächsten Zeitstep. Und anhand dessen kann ich dann eben sagen, okay, das war ein guter Schritt vorwärts oder das war ein schlechter Schritt vorwärts. Und anhand dessen würde ich dann einen Gradienten berechnen und mein Netzwerk updaten. Und da muss man dann teilweise sehr kreativ werden, weil diese Netzwerke überhaupt nicht einfach zu trainieren sind und sehr viele Probleme haben. Oh, aber wenn man es hingekriegt hat, eine generelle Regel zu lernen, die eben jeden beliebigen Sidestep auf seinen beliebigen nächsten Sidestep mappt, hat man eben, das würden wir dann nennen, das dynamische System rekonstruiert.
Was kann man dann am Ende mit diesen Ergebnissen anfangen?
Ja, das fragen wir uns manchmal auch. Aber grundsätzlich die Idee ist, dieses Auge des Orkans, von dem wir viel früher vorher gesprochen haben, das würde man in den Dynamical System Theory klassisch einen Fixpunkt nennen. Und wenn ich jetzt mal nochmal ein Beispiel von Anästhesie sage, zum Beispiel jetzt unter Fentanyl hat die Maus nur einen Fixpunkt, um den sich die gesamte Dynamik entwickelt, während zum Beispiel im schlafenden Zustand die Maus viele verschiedene Fixpunkte hat, zwischen denen sich die Dynamik entwickelt, könnte man daraus dann wiederum rückschließen, okay, dieses Anästhetikum zwingt das Hirn meiner Maus in einen künstlichen Zustand, so. Und an welcher Stelle wird das jetzt nützlich? Beispielsweise, wir stellen fest, ein anderes Anästhetikum, das einen ähnlichen Effekt hat, aber in der Analyse und unter gewisser Dosierung sieht es unter Dynamical System Theory Perspektive aber sehr viel ähnlicher aus, wie es schläft. Das wäre zum Beispiel ein sehr starker Hinweis dafür, dass dieses Anästhetikum das Gehirn auf eine Art und Weise beeinflusst, die eben mehr dem Schlaf, also einem natürlichen Zustand, der uns nicht schadet, ähnelt. Da bringt eben erst wirklich die Analyse des dynamischen Systems uns nachher die Erkenntnis, die wir uns erhoffen.
Alles klar, vielen Dank für diesen interessanten Ausblick. Und danke, dass du hier zu Gast warst.
Sehr gerne.
Das waren Klaus Sanikhausen und Konstantin Scheffold im Gespräch über die Möglichkeiten von Machine Learning in der Wissenschaft. Von einem sehr zeitgemäßen Thema nun zum Konzept der Zeit an sich. Zeit ist eine der ältesten philosophischen Themen überhaupt, sagt Peter Kügler. Er ist Philosophieprofessor an der Uni Innsbruck und beschäftigt sich in seinem Buch Zeit und zeitliche Existenz mit dem Thema, das er aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck hat mit ihm über die Frage gesprochen, was Zeit denn eigentlich ist und wie man sie überhaupt definieren kann. Eine Perle aus dem Kulturtonarchiv.
Man versucht neben dem universitären Betrieb Zeit zu finden, das Buch überhaupt zu schreiben. Das ist schon einmal die erste Herausforderung. Erst einmal möchte ich mich bedanken, dass Sie das Buch gelesen haben. Denn es ist typisch, glaube ich, für solche philosophische Werke, dass sie nicht viel gelesen werden. Ich mache mir da keine großen Illusionen. Aber es genügt ja unter Umständen auch vielleicht Auszüge zu lesen oder einzelne Kapitel und so weiter. Ja, also das Buch heißt Zeit und zeitliche Existenz und geschrieben habe ich es, weil ich begonnen habe, mich für Zeit aus philosophischer Sicht zu interessieren und weil ich festgestellt habe, dass die Dinge, die mich daran interessieren, in der Regel sehr spezialisiert abgehandelt werden in Zeitschriften, also in Journals, oft auf eine so spezialisierte Art und Weise, dass die einen Spezialisten gar nicht mehr verstehen, was die anderen Spezialistinnen zu sagen haben. Und was natürlich gerade bei diesem Thema Zeit sehr unangenehm ist, weil Zeit ein so vielfältiges Thema ist, dass man sich dem sicher von allen Seiten eigentlich nähern könnte. Also es gibt ja keinen Bereich der Kultur oder der Wissenschaft, der nicht in irgendeiner Form etwas mit Zeit natürlich zu tun hat. Und deswegen wollte ich eben ein Buch schreiben, wo man mehrere Perspektiven auf die Zeit irgendwie entfalten kann.
Jetzt könnte man so aus einer Außenperspektive, wenn man so neu hinkommt, zu dem Aspekt, dass man sich in philosophischer Weise oder wie auch immer überhaupt mit Zeit auseinandersetzt, könnte man meinen, was für Fragen stellt man sich da überhaupt? Also worum geht es da? Wenn's um die Zeit ist ja sowas, wo jeder denkt.
Jeder weiß was davon.
Ja, jeder weiß definitiv.
Naja, jeder kennt sie.
Ja.
Also das ist zum Beispiel ganz typisch für ein philosophisches Thema, dass Philosophen und Philosophinnen sich ja oft mit Dingen beschäftigen, die ja jeder kennt. Oder zu kennen glaubt oder irgendein Vorverständnis davon hat, nicht? Realität, Wahrheit, das Gute, moralisch Gutes, Schönheit und so weiter und so fort. Nicht? Und das ist ja gerade das Interessante in der Philosophie, dass man es eben schafft, so diesen Spagat zu machen zwischen dem Alltagsverständnis, andererseits aber auch einem spezialisierten Verständnis, das oft mit verschiedenen Wissenschaften zu tun hat. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, gerade in der Zeit natürlich kommt man nicht an der modernen Physik herum, die natürlich Theorien aufgestellt hat, die relevant sind für unser Verständnis von Zeit. Was jetzt die Philosophie im Speziellen angeht, ist Zeit natürlich eines der ältesten philosophischen Themen überhaupt. Nicht? Und die grundlegende Frage war immer, was Zeit überhaupt ist. Also etwas, was man unmittelbar kennt aus eigener Erfahrung, in Worte zu kleiden, also zu sagen, was Zeit ist, eine Definition von Zeit zu geben. Das hat die Philosophie eigentlich immer schon beschäftigt. Und da gibt es ein ganz berühmtes Zitat, das sicherlich viele kennen, das immer wieder in dem Zusammenhang auch zitiert wird. Augustinus, der Philosoph und Kirchenlehrer, hat geschrieben in seinen Confessiones, in seinen Bekenntnissen, wenn mich niemand fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es. Wenn man mich aber fragt, dann kann ich es nicht sagen, nicht? Und das bringt, glaube ich, diesen Spagat ganz gut zum Ausdruck. Also wir haben alle ein unmittelbares Verständnis davon, was Zeit ist, in unserer eigenen Erfahrung. Aber wenn wir sagen sollen, ist es unglaublich schwierig. Hat Augustinus behauptet. Andererseits hat jetzt einige hundert Jahre vor Augustinus schon Aristoteles eine ziemlich gute Definition von Zeit gegeben. Mit der fängt ja auch mein Buch an. Mhm. Sie erinnern sich vielleicht, nicht Aristoteles hat in seiner Physikvorlesung gesagt, Zeit ist das Ausmaß der Veränderung hinsichtlich des Früher und Später. Das heißt, etwas muss sich tun, etwas muss sich verändern, dann vergeht auch Zeit. Würde sich nichts verändern, dann stünde die Zeit still. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeder ganz gut nachvollziehen kann. Das kennen wir aus dem Märchen, nicht Schneewittchen. Es liegt 100 Jahre im Sarg, die Zeit bleibt stehen. Nicht? Also es ist an Veränderung gebunden, an daran, dass Ereignisse geschehen und so weiter. Es ist aber das Ausmaß, also man kann es irgendwie messen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Zeit ist messbar. Das allein reicht aber nicht. Man muss noch was hinzufügen, es geht um früher und später. Nicht? Also Zeit hat eine bestimmte Richtung. Dinge, manche Ereignisse finden vor anderen Ereignissen statt. Und dass Zeit eine Richtung ist, hat, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Das unterscheidet die Zeit zum Beispiel vom Raum und so weiter. Mhm. Der Raum hat keine ausgezeichnete Richtung. Die Zeit
aber wenn ich jetzt da die Begrifflichkeiten früher und später habe, dann verwende ich eigentlich zur Definition von Zeit Begriffe, die eigentlich aus der Zeit, die selber schon zeitliche Begriffe sind.
Ja, also das ist die Tragik des Ganzen. Ja. Es ist, andererseits ist es auch zu erwarten, also die grundlegenden Begriffe, mit denen wir unsere Welt und uns selbst beschreiben, das sind die Begriffe, mit denen es die Philosophie zu tun hat. Zum Beispiel Wahrheit, das Sein und so weiter, die können wahrscheinlich nicht definiert werden mit irgendwelchen anderen Begriffen, die nicht schon diesen Aspekt haben. Deswegen ist es sicherlich, ich glaube, dass es aussichtslos ist, die Zeit zu definieren, ohne Begriffe zu verwenden, in denen die Zeit schon irgendwie vorkommt. Nicht? Wenn man irgendein Verb verwendet, um Zeit, den Begriff Zeit zu definieren, steckt in dem Verb natürlich schon ein zeitlicher Aspekt drin.
Ja. Aber das heißt, Aristoteles hat es gar nicht so schlecht gemacht damals,
finden Sie? Ich glaube, ja, ich bin der Meinung, ja.
Aber es hatte dann doch viele, viele andere. Warum hat man nicht einfach gesagt, gut, dann nehmen wir das vom Aristoteles?
Junge, man hat sich schon auch immer wieder darauf bezogen, nicht? Naja, es gab, sagen wir mal so, die aristotelische Sicht der Zeit war auch im Grunde genommen lange Zeit gültig oder autoritativ. Das hat sich mit der neuzeitlichen Wissenschaft geändert, insbesondere natürlich mit der Newtonschen Physik, weil Newton der Meinung war, dass die absolute Zeit verfließt, vergeht, selbst wenn es nichts gäbe. Also auch im leeren Raum vergeht diese metaphysische Zeit in einem absoluten Sinn. Ja? Also man muss sie auch nicht messen können, sondern sie vergeht einfach. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Aristoteles gesagt hat. Weil Aristoteles war der Meinung, es muss was da sein, das muss sich verändern und so weiter, und nur dann vergeht Zeit. Und in der Newtonschen Physik aber, also wir sind jetzt am Ende des 17. Jahrhunderts, verfließt eben die Zeit in einem absoluten Sinn. Sie ist nicht relativ, sie vergeht nicht in Bezug auf bestimmte Dinge und so weiter, sondern
also es muss sich nichts verändern, dass sie vergeht. Sie vergeht sowieso.
Genau. Auch im leeren Raum, selbst wenn es nichts gäbe, gibt es einmal den Raum selbst und die Zeit vergeht in diesem Raum. Das war die Auffassung von Newton, die natürlich eine metaphysische Theorie der Zeit ist, aber für die damalige Physik, für seine Physik, Newton war ja irgendwie natürlich einer der großen Heroen der Physikgeschichte. Und der Einfluss von Newton war da bestimmend dafür, dass diese, zumindest für einen gewissen Zeitraum, diese aristotelische Zeitkonzeption abgelöst wurde. Und die Relativitätstheorie im 20. Jahrhundert von Einstein ist in gewisser Weise dann wieder eine Rückkehr zu Aristoteles. Denn bei Einstein ist es dann so, Zeit ist dann wirklich das, was Uhren messen. Also es muss etwas geben, von dem man sagen kann, es misst die Zeit, Zeit vergeht an diesem Ding. Und dann die Entdeckung, dass dem Uhren verschieden schnell gehen, je nachdem, in welchem Bezugssystem sie sich befinden, das führt dann zur Relativität der Zeit.
Das war der Innsbrucker Philosoph und Buchautor Peter Kügler im Gespräch mit Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Uni Innsbruck. Ein Beitrag aus dem Kulturton-Archiv. Von der Zeit nun zur Zeit für Kunst. Heaven can wait. Unter diesem Motto findet vom 3. bis zum 26. Mai die Kunstbiennale Innsbruck International an verschiedenen Spots in der Stadt statt.
Es freut mich nun sehr, dass zwei der Frauen hinter der Biennale hier ins Freiradstudio gekommen sind, um über das Konzept und Programm der Biennale zu sprechen. Franziska Heubacher, sie ist Mitbegründerin, Produzentin und Kuratorin von Innsbruck International, und Mona Erhardt, Produktionsassistentin, Kunstvermittlerin und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Biennale. Herzlich willkommen, Franziska und Mona im Uni-Konkret-Magazin.
Hallo, liebe Anna. Wir freuen uns sehr, dass wir heute da sein dürfen.
Hallo, danke für die Einladung.
Was ist Innsbruck International?
Eine schöne Frage. Innsbruck International ist eine zeitgenössische Kunstbiennale, die, wie du schon erwähnt hast, heuer im Mai zum 6. Mal in Innsbruck stattfindet. Genauer gesagt von 3. bis 26. Mai. Wir bespielen besondere historische und auch zeitgenössische Orte quer über die Stadt verteilt mit zeitgenössischer Kunst. Es gibt allerdings nicht nur klassisches Ausstellungsprogramm, sondern auch Events an den Wochenenden wie Performances, Walking Concerts, Film gibt es zu sehen.
Es wird eine Matinee im Leo-Kino geben. Es gibt auch Essen bei manchen unserer Veranstaltungen. Dort wird es einen Brunch geben.
Ist immer ein gutes Argument, wenn es Essen gibt.
Aktiv darf man sich auch beteiligen. Wir haben wieder Dance Masterclasses im Hofgarten in Innsbruck, im Musikpavillon. Es wird ganz schön. Genau. Die Doris Uhlich, das verrate ich schon, eins unserer Highlights. Die machen einen Workshop im Tiroler Landestheater. Also ich glaube, es ist ganz toll und es ist sehr, sehr breit gefächert.
Bei diesem Workshop jetzt zum Beispiel, vielleicht können wir ein Beispiel herauspicken, wie man sich dieses Programm von Innsbruck International vorstellen kann, jetzt im Detail. Was passiert jetzt zum Beispiel bei diesem Workshop, den du angesprochen hast,
Franziska? Also wir haben ja die Doris Uhlich dieses Jahr wieder eingeladen. Sie war ja 2022 schon bei uns bei der Biennale und hat im Tiroler Landesmuseum ihre Tank-Site-Specific-Performance abgeliefert. Und das war wirklich großartig. Und sie hat uns damals erzählt von ihrem Projekt Sonne. Und wir haben uns gedacht, wow, das passt perfekt zu unserem Thema Heaven Can Wait. Und wir haben sie eingeladen. Und wir widmen ihr, also in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landestheater, eine Personale. Und die schaut so aus, es gibt in den Kammerspielen das Stück Sonne. Das wird schön zu sehen sein. Und zweites Highlight ist, das verrate jetzt schon Mona, oder?
Ja, ich glaube, das können wir schon anteasern, weil es auch an einem sehr besonderen Ort stattfinden wird. Wir haben zwar viele Orte, wie du schon gesagt hast, Anna, in der Stadt, aber da begeben wir uns ein bisschen hinaus auf die Bergiselschanze.
Genau. Am 17.05., das darf ich schon verraten, performt die Doris Uhlich Sun Site Specific auf der Bergiselsprungschanze und im Stadion. Es gibt drei Durchgänge, 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr. Und ich glaube, das ist ganz ein spannendes, einzigartiges Erlebnis.
Was wird denn passieren?
Sie wird starten unten in der Kompression und sich dann wie die Sonne hinauf erheben. Und der Schluss wird wahrscheinlich sehr weit oben stattfinden.
Da wollen wir höchsten Punkt.
Ja.
Oder?
Genau.
Der Sprungschanze. Genau. Und da wir das nur abschließen und abrunden wollen, bietet die Doris Uhlich dann auch noch einen Workshop an. Also in Zusammenarbeit mit ihrem Partner, dem Boris Kopeinig. Der wird Live-DJ sein und es findet eben im Tiroler Landestheater auch statt. Und es gibt 2 Stunden, wo man zum Sunny Buddy mitperformen darf.
Das heißt, es ist jetzt nicht so eine Veranstaltungsreihe oder ein Event, das sehr starr jetzt auf das reine Rezipieren von Kunst ausgelegt ist, sondern auch durchaus zum Mitmachen und Mitdenken und Mitarbeiten einlädt.
Unbedingt. Wir haben ja auch die Walking Concerts an einem Wochenende, an einem Samstag und einem Sonntag mit der Anna Mabo und dem Austrofred. Und das ist natürlich auch was Tolles, weil du hast Kopfhörer auf, so wie wir jetzt bei dir. Und man geht mit dem Oliver Hangel und der jeweiligen Musikerin und dem Musiker quer durch Innsbruck und hat die Musik auf seinen Kopfhörern und hat ein ultra-exklusives Konzert und genießt dabei die Stadt.
Wenn du jetzt den Austrofred ansprichst oder Anna Mabo, sind ja jetzt 2 Größen auch der zeitgenössischen oder der aktuellen Popszene in Österreich.
spricht vielleicht in erster Linie jetzt mein eher jüngeres Publikum an. Aber das ist jetzt nicht die einzige Zielgruppe, die ihr habt. Wie, für wen ist denn das Programm von Innsbruck International gedacht?
Ich würde sagen, das Programm sollte eigentlich für alle Menschen sein, von jung bis alt. Wir bieten auch verschiedene Führungen an, die wir dann natürlich an die jeweilige Gruppe anpassen. Das kann von Kindern bis Pensionistinnen alles dabei sein. Und wir wollen da eigentlich niemanden außen vor lassen. Also jeder, der an zeitgenössischer Kunst interessiert ist, soll im Mai gern bei uns vorbeikommen.
Schön. Und das ist ja auch ein relativ langer Zeitraum. Also drei Wochen dauert es circa. Wie sieht denn jetzt die Arbeit für euch aus als OrganisatorInnen, KuratorInnen, ProduzentInnen von so einer Kunstbiennale? Wie lange bereitet ihr euch darauf vor und wie sieht dann die konkrete Durchführung aus?
Auch eine schöne Frage. Eigentlich ist vor der Biennale, nach der Biennale und umgekehrt. Man konzipiert eigentlich schon recht früh. Also direkt nach der Biennale überlegt man sich das nächste Thema, die thematische Klammer, ladet die Künstlerinnen und Künstler dazu ein, macht seine Ansuchen. Geld muss man natürlich auch aufstellen, muss Orte finden und die dann natürlich passend matchen mit den jeweiligen Anforderungen, die die Künstlerinnen und Künstler haben. Aber du hast es schön angesprochen, Anna. Hey, wir sind echt stolz, wir laufen mittlerweile 24 Tage. Wenn du denkst, wir sind 2013 echt als kleines viertägiges Festival gestartet, mit fast kaum Geld, aber viel Herzblut. Und haben uns, glaube ich, über die Jahre wirklich wachsen können und uns auch international etablieren können. Und lokal. So, bei der letzten Biennale 22, glaube ich, ist es ein guter Clou gelungen mit dem Guggenheim Museum von God's Entertainment am Marktplatz. Da habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt sind wir als Stadtbiennale angekommen, weil irgendwie hat uns dann keiner mehr übersehen können. Und es war ganz schön. Und wie gesagt, dieses Jahr 24 Tage, wir haben 29 Künstlerinnen am Start, 17 Spielorte, also das ist schon eine Menge, die wir da stemmen.
Wahnsinn, ja, und ihr seid eigentlich ein kleines Team, an das immer wieder Menschen andocken. Wie viele Menschen stehen denn hinter der Biennale?
Unser Kernteam sind eigentlich nach wie vor drei Leute, also die Theresa Kottig, die Direktorin unserer Biennale, der Chris Clark, unser internationaler Kurator, der kommt aus Cork, arbeitet in der Glaxman Gallery, der unterstützt uns, glaube ich, seit 2018. Wir sind so das Kernteam und zur Biennale kommen dann immer Leute dazu, so wie die Mona jetzt, das ist total toll. Die Mona und die Mara, die verstärken mich jetzt seit letztes Jahr im Herbst im Team. Und das Tolle ist natürlich, die Mona ist schon seit 2018 bei der Biennale dabei und ist im Team mitgewachsen und hat jetzt schon so viele Aufgaben übernommen, dass es mir richtig gut geht.
Mir auch. Schön. Noch eine kurze Frage zum Schluss. Auf was freut ihr euch denn jetzt schon besonders?
Jetzt haben wir schon ein bisschen die Doris Uhlig angeteasert, auf das natürlich, auf den Tanztag, aber auch auf die Opening Days. Also wir öffnen am 2. Mai, am Abend gibt es davor in der Innsbruck Tourismus eine offizielle Eröffnung und danach gibt es am Marktplatz ein bisschen Musik.
Wer mit daran? DJ Mezzo,
genau.
Da freuen wir uns schon drauf.
Und so ist der 2., 3. und 4. Mai sind unsere Opening Days mit spannenden Talks. Die KünstlerInnen werden auch anwesend sein zum Teil und dann ihre eigenen Werke erklären. Das freuen wir uns schon sehr.
Ganz genau.
Schön. Bestimmte Wünsche an die Biennale 24?
Gutes Wetter, bitte. Gutes Wetter, viele Besucherinnen, viele interessierte Besucherinnen, die Spaß haben an unserem Programm. Zufriedene Künstlerinnen, oder?
Was zufriedene Künstlerinnen auf alle Fälle. Leute, die schon mal da waren und motiviert extra anreisen, nur um uns noch einmal zu sehen.
Genau.
Aber auch, dass wir die Einheimischen überzeugen können durch unsere Wahl an neuen Orten.
Genau, wir haben ja wieder ein paar Highlights dabei.
Schön.
Wo wir hoffentlich die Innsbrucker überraschen können, gell? Ja.
Vielen Dank euch beiden für den Besuch im Studio. Wer sich für Innsbruck International interessiert, bitte die Homepage noch mal kurz durchchecken, www.2024.innsbruckinternational.com. Und damit verabschieden wir uns aus einer Ausgabe des Unikonkret-Magazins. Schönen Abend und viel Spaß noch mit dem Programm von Freirad.